Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute beginnen der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank mit ihrer alljährlichen Frühjahrstagung. Da wird dann mal wieder über die aktuelle Lage der Weltwirtschaft diskutiert. Und zugegeben, das ist eigentlich kein Thema für unsere Umweltsendung. Doch Klimaschützer, die ärgern sich schon lange über die Weltbank. Denn die UN-Sonderorganisation, die heizt quasi den Klimawandel an, so der Vorwurf, indem sie massiv den Ausbau von Kohle und Öl Kohle- und Ölforderung finanziert. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute bei uns um Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um das Leben zwischen ehemaligen Müllhalden und um das Vorsorgeprinzip im Verbraucherschutz. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um die Frage, wie man Ratten und Mäuse bekämpfen kann. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Eigentlich ist der Fall klar. Wenn die Menschheit den Klimawandel doch noch stoppen oder zumindest die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen will, dann müssen wir so schnell wie möglich aufhören, Kohle und Erdöl zu verbrennen. Und zwar nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in den Entwicklungsländern. Doch Recherchen von NDR, Deutscher Welle und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass ausgerechnet eine UN-Organisation, die Weltbank, weiter massiv den Ausbau von Kohle, Erdgas und Erdölförderung finanziert. Fanny Fatscher, Astrid Rasch und Elisabeth Weidt mit den Einzelheiten.
Es staubt, die Luft ist heiß, die Arbeiter schwitzen. Hunderte von LKWs liefern hier täglich neue Baumaterialien an und transportieren den Schutt weg. Auf der Baustelle außerhalb von Lagos in Nigeria treffen zwei Superlative zusammen. Im nächsten Jahr soll hier die größte Ölraffinerie der Welt stehen. Gebaut wird sie von Aliko Dangote, der als der reichste Mann Afrikas gilt. Jetzt will er mit Öl noch größere Geschäfte machen. Akpan Ekpo, der Direktor des Westafrika-Instituts für Finanz- und Wirtschaftsmanagement in Lagos, ist skeptisch.
Ich denke, es wäre sehr viel besser, in alternative Energien zu investieren. Das Erdöl ist, wie wir ja wissen, nicht länger nachhaltig oder zukunftsfähig. Alternative Energien dagegen entwickeln sich täglich neu.
Trotz dieser Prognose und trotz internationaler Klimaverträge unterstützt die Weltbank Dangote bei seinem Vorhaben. Sie ist an mindestens 5 der Banken beteiligt, die Dangote Geld für das gigantische Ölprojekt geliehen haben. Zusätzlich hat sie selbst einen Kredit über 150 Millionen Dollar an Dangote gegeben. Das ergab eine internationale Recherche, an der NDR, die Deutsche Welle und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Die Weltbank schreibt auf Anfrage:
Der Kredit wurde aufgelegt, um Nigeria dabei zu helfen, die Wertschöpfung seines Rohstoffsektors zu steigern, insbesondere durch Düngemittel.
Der Kredit sei lediglich für die Weiterverarbeitungsanlage der Raffinerie bestimmt. Die Weltbank investiert in zahlreiche ähnliche Projekte. Projekte, die mehr oder weniger direkt mit der Förderung von Kohle, Erdgas oder Erdöl verknüpft sind. So unterstützt sie beispielsweise die Erschließung eines Ölfelds in Kenia, sowie Kohleprojekte in Mosambik und die Erschließung eines gigantischen Ölfelds in Guyana. Einer Analyse der deutschen Umweltorganisation Urgewalt zufolge investiert die UN-Organisation aktuell mehr Geld in fossile Energien als in erneuerbare. 21 Milliarden zu 15 Milliarden Dollar im aktiven Portfolio. Uwe Kikeritz, der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen, findet das alarmierend.
Der Einfluss der Weltbank ist gigantisch. Und wenn die Weltbank heute immer noch ganz massiv fossile Energieträger direkt oder indirekt fördert, dann hat das für die Klimaentwicklung katastrophale Folgen.
Die Weltbank weist die Kritik zurück. Allein im Finanzjahr 2018 habe sie 20,5 Milliarden Dollar für den Klimaschutz ausgegeben. Wie viel Geld sie aber konkret in Projekte mit fossilen oder erneuerbaren Energieträgern investiert, sagt die Bank nicht. Uwe Kikeritz lässt das nicht gelten.
Das ist der ganz große Trick der Weltbank. Sie ist ja kaum mehr noch in der direkten Förderung von fossilen Energieträgern beteiligt. Sie bereitet aber das Feld zur Ölförderung vor und das ist der falsche Ansatz.
Deutschland ist einer der größten Anteilseigner der Weltbank. Die Europäer zusammengerechnet kommen auf mehr als ein Viertel der Stimmrechte. Was sie bei der Weltbanktagung am Wochenende daraus machen, kann sich auch in den CO2-Emissionen der nächsten Jahre niederschlagen. 2018 jedenfalls sind sie erneut angestiegen.
Die Weltbank fördert weiterhin den Ausbau fossiler Energieträger. Zum nächsten Thema. Das sogenannte Vorsorgeprinzip ist für Umwelt- und Gesundheitsschützer eines der größten Errungenschaften der Europäischen Union. So gibt es in Europa zum Beispiel strenge Vorschriften für Zulassung und Anwendung von Chemikalien, deren Sicherheit nicht vorab gründlich geprüft wurde. In den USA, da läuft das alles, naja, sagen wir mal, etwas entspannter ab. Dort dürfen die Hersteller viele Produkte erstmal anbieten, auch ohne ausführliche Tests. Falls es sich dann aber herausstellt, dass die Produkte gefährlich sind, müssen sie nachträglich mit hohen Schadenersatz und Strafzahlungen rechnen. Schon bei den gescheiterten Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU war dieses Vorsorgeprinzip hart umkämpft. Jetzt steht es erneut unter Druck. Daniela Siebert berichtet.
Bereits 2013 verschickten 12 maßgebliche Geschäftsführer von Industrieunternehmen einen offenen Brief an die führenden Köpfe der EU, damals Parlamentspräsident Martin Schulz und José Manuel Barroso, Chef der Kommission. Unter den Verfassern BASF, Bayer, Dow Chemical, IBM und Syngenta. Ihr Anliegen? Die Einführung des Innovationsprinzips bei der Bewertung von Risiken, Gesetzen und Regeln. Gerd Romanowski vom Verband der chemischen Industrie erklärt, was seine Branche damit meint.
Wir wollen, dass bei neuen Gesetzen oder Regulierungen auch immer im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung geprüft wird, ob sich eine neue Vorschrift, ein neues Gesetz positiv oder negativ auf Innovationen auswirkt. Der VCI und die Chemieindustrie, wir stehen zum Vorsorgeprinzip, aber wir brauchen, glaube ich, auch ein Prinzip, das die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft vorantreibt, denn davon hängt unser künftiger Wohlstand ab und so etwas haben wir eigentlich noch nicht.
Beim VCI wünscht man sich deshalb, dass die Bundesregierung den neuen Ansatz in ihre Geschäftsordnung schreibt. Erste Erfolge können die Befürworter vorweisen. Im forschungspolitischen Bericht der Bundesregierung 2018 wird das Innovationsprinzip als Ziel aufgeführt. In das EU-Forschungsförderprogramm Horizon Europe soll es auch Eingang finden. Und in ihrem Konzept zur Rechtsetzung habe die EU-Kommission das Prinzip bereits verankert, so Gerd Romanowski. Trotzdem legt die FDP nun mit einem Antrag im Bundestag nach. Generalsekretärin Nicola Beer betont, das Innovations- und Vorsorgeprinzip sollten gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Das wollen wir erreichen, dass nicht zu oft Chancen, die sich ergeben, unterbunden werden, nur weil es Risiken gibt. Denn diese Risiken kann man häufig, gerade mit neuen Technologien, auch in den Griff bekommen. Und genau das muss man gegeneinander abwägen. Letztendlich geht es um eine Grundeinstellung. Wie gehe ich mit Chancen, mit Möglichkeiten, mit Veränderungen um? Und da sind wir zurzeit in Deutschland nicht besonders aufgeschlossen. Das wollen wir ändern.
Bei Umweltschützern sorgt die schrittweise Etablierung dieses neuen Ansatzes für Unruhe. Sie sehen darin einen Angriff auf das in der EU geltende Vorsorgeprinzip, das die Gesundheit der Menschen und die Umwelt präventiv schützen soll. Harald Ebner etwa, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, glaubt nicht daran, dass das Innovationsprinzip das Vorsorgeprinzip bloß ergänzen soll.
Das heißt statt. Das heißt doch, das Primat des Verbraucherschutzes, des Umwelt- und Gesundheitsschutzes zu schwächen, abzuschaffen. Wenn Sie das Innovationsprinzip neben das Vorsorgeprinzip stellen, ist das Vorsorgeprinzip tot. Das Vorsorgeprinzip funktioniert nur als Primat und da gehört's hin.
Die Grünen wenden sich deshalb mit einem offenen Brief an die Bundesforschungsministerin und den Präsidenten der EU-Kommission. Darin fordern sie diese auf, dem Innovationsprinzip keinen Platz in nationalen oder europäischen Rechtstexten zu geben. Aus ihrer Sicht ist gerade der Vorsorgegedanke Motor für technische und sozialökologische Innovationen. Auch Silvia Bender vom Bund für Umwelt und Naturschutz ist durch die Diskussion um das Innovationsprinzip alarmiert.
Das Innovationsprinzip ist ja genau deswegen entwickelt worden, um das Vorsorgeprinzip zu unterlaufen. Treibende Kräfte sind unserer Meinung nach die Wirtschaftszweige, die mit schwierigen Chemikalien umgehen, also die Chemieindustrie, die Erdölindustrie, aber auch die Tabakindustrie. Auch die Gentechnikindustrie, die eben versuchen, eine vermeintliche Beschränkung ihrer Gewinninteressen durch das Vorsorgeprinzip auszuhebeln.
Einen Unterschied würde das Innovationsprinzip beispielsweise bei der Zulassung gentechnisch veränderter Organismen machen, vermutet Silvia Bender. Abgesehen von den Auswirkungen auf nationale und europäische Möglichkeiten der Industrie, würde das Innovationsprinzip auch im internationalen Handel neue Türen öffnen.
Das Vorsorgeprinzip steht ja so und so im Rahmen der Verhandlungen zu Freihandelsabkommen absolut unter Druck. In den USA oder Kanada gibt es ja eigentlich das viel stärkere Haftungsrecht für den Einzelnen, wie wir jetzt ja im Fall Glyphosat sehen. aus diesen Ecken kommt ein ganz starker Druck, das Vorsorgeprinzip auszuhöhlen. Das heißt, der Kampf um das Innovationsprinzip unterstützt auf eine negative Weise das, was so und so im Rahmen der Freihandelsabkommen passiert.
Gerd Romanowski vom Verband der chemischen Industrie erwidert, vor allem ginge es um die veränderte Gesetzgebung in Deutschland und in der EU. Nur indirekt um den Handel, vielleicht.
Streit um das Vorsorgeprinzip im Verbraucherschutz, das war der Beitrag von Daniela Siebert. Industrie, Verkehr, Stromerzeugung, Landwirtschaft, das alles soll zukünftig deutlich nachhaltiger werden. Sprich, es sollen nach Möglichkeit nicht mehr Chemikalien in die Luft oder in die Gewässer gepumpt werden, als durch natürliche Prozesse dort wieder abgebaut werden können. Es sollen nicht mehr Rohstoffe verbraucht werden, als nachwachsen können oder mehr Fische gefangen werden, als nachwachsen. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft soll dabei die Digitalisierung spielen. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen der Bundesregierung, das heute vorgestellt wurde. Mein Kollege Dieter Nürnberger hat sich das Gutachten angeschaut. Wo kann denn die Digitalisierung tatsächlich die Nachhaltigkeit am stärksten unterstützen, Herr Nürnberger?
Stefan Römermann, das Gutachten nennt hier erst einmal recht allgemeine Handlungsfelder. So könnten beispielsweise mit Hilfe von Algorithmen Lieferketten oder auch Stoffkreisläufe zum einen besser nachvollzogen werden und als Folgeschritt dann auch bessere Ergebnisse für mehr Nachhaltigkeit erzielt werden. Ausdrücklich genannt werden dann beispielsweise eine bessere Kontrolle der Fangquoten in der Fischerei. Das Gleiche beträfe auch den Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft. Dem Beirat geht es darum, dass künftig die neuen digitalen Technologien gezielt oder gezielter genutzt werden sollen, um sich Zugang zu wesentlichen Umweltinformationen zu verschaffen und somit gleichzeitig Umweltzerstörung zu verhindern. Die zentrale Botschaft ist also, die Digitalisierung in den Dienst nachhaltiger Entwicklung zu stellen. Übergeben wurde das Gutachten heute Vormittag an die beiden Ressortchefinnen der Bundesministerium für Umwelt, Svenja Schulze von der SPD, und Bildung, Anja Karliczek von der CDU. Umweltministerin Schulze versteht den Bericht denn auch als Plädoyer für ein Umsteuern. Denn bisher, das müssen auch die Autoren einräumen, sei es eben nicht so, dass die Digitalisierung automatisch oder als Selbstläufer für mehr Nachhaltigkeit sorge. Es sei sogar eher so, dass sie zuletzt mit steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden war. Svenja Schulze zitiert denn hier auch konkret das Gutachten.
Das Gutachten sagt, nur wenn es gelingt, die digitalen Umbrüche in Richtung Nachhaltigkeit auszurichten, kann die Nachhaltigkeitstransformation gelingen. Digitalisierung droht ansonsten als Brandbeschleuniger von Wachstumsmustern zu wirken, die die planetarischen Leitplanken durchbrechen.
Und ein ganz anschauliches Beispiel dafür sei der rasant wachsende Online-Handel. Zwar würden dadurch auch Verkehre wegfallen, weil vielleicht viele Kunden doch weniger mit dem Auto in die Innenstädte oder zum Einkaufszentrum führen. Gleichzeitig nehme aber der Lieferverkehr zu, so die Umweltministerin.
Der Online-Handel, er ist total bequem, er kann Verkehre auch reduzieren, er tut aber derzeit vielfach das Gegenteil. Es werden neue Bedarfe geweckt, die Paketzusteller verstopfen die Cities auf der letzten Meile, die Paketzusteller verdienen dazu noch schlecht und es entstehen zusätzliche Verkehre.
Ein Gegensteuern aus nachhaltiger Sicht sei somit notwendig. Der Auftrag an die Politik wäre dann beispielsweise die Förderung von umweltfreundlicheren Arten der Zustellung auf dieser berühmten letzten Meile zum Kunden, nur noch mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen beispielsweise. Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft generell müssten umdenken, sagt Beiratsmitglied Ina Schieferdecker. Sie ist Digitalisierungswissenschaftlerin in Berlin.
So empfehlen wir erstens, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele und der Ziele des Pariser Klimaabkommens dienen kann. Dazu sehen wir insbesondere digital unterstützte Kreislaufwirtschaft oder aber eine verbesserte Nachhaltigkeitsindikatorik, als auch die Erarbeitung von globalen Wissensständen zur besseren Nachvollziehbarkeit eigenen Handels.
Und viele der hier angedeuteten Themenbereiche sollten der Effizienz wegen, auch das sagt das Gutachten, am besten gleich europäisch oder international angegangen werden. Zusammengefasst geht es also darum, zum einen die Dynamiken der Digitalisierung stärker zu berücksichtigen und auch zu verstehen und gleichzeitig die digitale Welt nachhaltiger zu gestalten.
Dieter Nürnberger live aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank für diese Informationen. Müll auf die Deponie zu schaffen, das ist heute die absolute Ausnahme. Deshalb wurden inzwischen viele Müllkippen stillgelegt und oft genug auch renaturiert. Wie es heute so schön heißt, sprich, es wurde oben abgedichtet und dann hübsch bepflanzt. Manchmal wurden die Müllberge dann sogar zu Naherholungsgebieten umgestaltet oder es wurden Wohngebiete dort in der Nähe angelegt. Doch ob wirklich alle Probleme aus der Welt sind, wenn sprichwörtlich Gras über die Sache gewachsen ist? Im baden-württembergischen Dettlingen an der Erms hielt sich jedenfalls viele Jahre das Gerücht, es gebe hier besonders viele Krebskranke. Und als mögliche Ursache galt unter anderem Asbest, der angeblich in großen Mengen in die ortsnahen Deponien gebracht wurde. Uschi Götz hat sich vor Ort auf Spurensuche begeben.
Freizeitanlage Buchhalde steht auf einem Schild vor der großen Wiese. Eine junge Frau ist mit ihrem Hund unterwegs. Sie lebt ein paar hundert Meter entfernt in der Wohnsiedlung Buchhalde, die zur Gemeinde Dettingen an der Erms gehört.
Buchhalde, Müllhalde, würde so zusammenpassen.
Buchhalde, Müllhalde, diesen Reim kann nur machen, wer über 40 Jahre zurückblickt. Mit ihrem Mann hat sie sich vor 3 Jahren ein Haus in der Buchhalde gekauft. Kurz darauf erfuhr das Paar,
dass hier früher anscheinend Müll entsorgt worden ist.
Das Wohngebiet Buchhalde liegt zwischen 2 stillgelegten Müllkippen. Krebshügel, sagten früher manche dazu. Angeblich habe es dort mehr Krebskranke als woanders gegeben, erzählt man sich, auch wenn das zuständige Kreisgesundheitsamt in Reutlingen eine besondere Häufung weder für damals noch für heute bestätigen konnte. Die 1987 geschlossene Mülldeponie Wachtertal liegt gegenüber der Siedlung. Rund 850.000 Kubikmeter Haus- und Industriemüll lagern in einer Felsfalte. Nach unten ist die Deponie nicht abgedichtet. Allerdings finden regelmäßige Kontrollen statt. So wird etwa 2-mal im Jahr das Sickerwasser kontrolliert. Bei den Untersuchungsergebnissen fällt auf:
Die Kurve fällt, die flacht sich ab. Aber sie ist noch nicht so, dass man jetzt die Sickerwässer zum Beispiel in einen Bach entlassen könnte. Da brauchen wir bestimmt noch lange Jahre,
sagt Thomas Leichtle, Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen. Südlich von der Deponie Wachtertal und unter der Freizeitanlage Buchhalde lagern weitere rund 100.000 Kubikmeter Müll. Die Halde wurde Mitte der 70er Jahre zugeschüttet. Gleich danach ließen sich die Blumenmönche, eine christliche Lebensgemeinschaft, in der Wohnsiedlung Buchhalde nieder und bekamen Land verpachtet.
Das war ehemals Auffüllplatz, Tierfriedhof, völlig verwildert. Als wir bei der Gemeinde angefragt haben, wir brauchen Gelände, wir wollen einen Garten anlegen, da war die Meinung, naja, wenn es nichts wird, ist bis jetzt das Gelände verwüstet, dann macht es nichts aus.
Erklärt Blumenmönch Bruder Paideuers. Die Mönche legten 2 parkähnliche Gärten an. Von einem, dem Garten der Stille, sind es bis ins Industriegebiet im Ermstal nur 500 Meter. Viele Unternehmen kamen vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in die Gegend, am Fuße der Schwäbischen Alb. Ein Autozulieferer arbeitete vor allem mit Asbest, andere Betriebe mit zum Teil hochreaktiven Chemikalien. Ein Teil des Industriemülls von dort unten wurde bis Mitte der 1970er Jahre weiter oben abgekippt. Asbest sei auf beiden Deponien gelandet, erklären Einheimische. Doch bis heute ist nicht geklärt, was sonst an Industriemüll in den beiden Deponien gelandet ist. Während die Deponie Wachtertal regelmäßig kontrolliert wird, wurden bei der Müllkippe beim Freizeitgelände bislang nur 1-mal Boden und 1-mal Wasserproben genommen.
Bezüglich der Gefährdung von Sickerwasser, also vom Grundwasser durch Versickerung oder von Oberflächenwasser, wurde aber eine Detailuntersuchung angeordnet. Die kam dann im Jahr 2012. Bei diesen beiden Wirkungswegen wurde ebenfalls kein weiterer Handlungsbedarf festgestellt,
erklärt der Dingens Bürgermeister Michael Hillert. Stefan Haderlein ist Professor für Umweltmineralogie und Umweltchemie an der Universität Tübingen und schaut sich die Untersuchung genauer an. Mit Blick auf die untersuchten organischen Stoffe könne er dem Gutachten folgen, sagt der Wissenschaftler.
Wenn allerdings es sich dort um einen Standort oder eine Ablagerung handelt, bei der man befürchten muss, dass ein großes Stoffspektrum auch von verschiedenen chemischen Betrieben dort abgelagert wurde, dann ist das Stoffspektrum, das in dem Gutachten untersucht wurde oder auch vielleicht beauftragt wurde, eben sehr eingeschränkt zu eng.
Gemischte Deponien hätten ein Innenleben, erklärt der Wissenschaftler. Die Müllkippe verändere mit der Zeit ihre Eigenschaft, das Milieu. Und deshalb müssten in solchen Fällen umfangreichere Untersuchungen stattfinden.
Uschi Götz über das Leben zwischen ehemaligen Müllhalden. Einen ausführlichen Beitrag zum Thema gibt es heute Abend in unserer Reihe Hintergrund, 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
eigentlich sehen sie ja ganz putzig aus. Kleine Mäuse oder Ratten. Nicht zuletzt deshalb sind bestimmte Rassen hier in Deutschland auch beliebte Haustiere. Doch wilde Mäuse und Ratten, die wollen wohl die wenigsten Menschen bei sich im Haus haben. Nicht nur, weil die sich vielleicht an den Vorräten zu schaffen machen, sie können auch Krankheiten übertragen. Wie man wirksam Ratten und Mäuse bekämpfen kann, das erklärt Annette Eversberg im Verbrauchertipp.
Mäuse und Ratten können in jedes Haus, jeden Keller oder Schuppen eindringen. Deshalb sollte man Vorsorge treffen, damit die Tiere gar nicht erst eindringen können oder angelockt werden, betont Dr. Erik Schmolz, zuständig für die Wirksamkeitsprüfung von Schädlingsbekämpfungsmitteln beim Umweltbundesamt.
Man kann Fenster zum Beispiel so gestalten, dass sie dicht sind, auch Kellereingänge vielleicht mit Stahltüren sichern. Des Weiteren ist es immer problematisch, wenn man Lebensmittel aufbewahrt im Keller. Und das lockt auf jeden Fall Nagetiere an.
Findet man Spuren wie Ratten- oder Mäusekot oder sind Kabel angenagt, dann empfiehlt Erik Schmolz zunächst Fallen. In den Baumärkten gibt es Schlagfallen, die die Tiere sofort töten.
Man sollte sie so aufstellen, dass nicht Katzen oder Hunde oder auch Kinder verletzt werden können. Man sollte die Tiere nicht mit bloßen Händen anfassen, man sollte sich Handschuhe anziehen, eine Plastiktüte tun, die zuknoten und im normalen Hausmüll entsorgen.
Erst wenn das alles vergeblich war, sollte man darüber nachdenken, Mittel einzusetzen, die für die Tiere giftig sind. Bei diesen Giften muss man darauf achten, dass sie für die Anwendung im privaten Bereich zugelassen sind.
Für den Verbraucher gibt es zwei Sorten von Giften, die zugelassen sind. Einmal sind das Blutgerinnungshemmer, die die Blutgerinnung verhindern und die Ratte oder Maus dann innerlich verblutet. Die zweite Variante an Gift ist ein Narkotikum, das gegen Mäuse wirkt. Die Maus schläft ein und erfriert dann, wenn sie narkotisiert ist.
Wenn man ein Mittel anwendet, dann, so Erik Schmolz, ist oberstes Gebot,
dass man es sicher ausbringt, das heißt, dass Hunde, Katzen, aber auch Vögel nicht an das Gift kommen. Natürlich auch Kinder, es muss kindersicher ausgebracht werden.
Deshalb darf man die giftigen Köder nicht einfach in der Nähe von Ratten- und Mäuselöchern verstreuen. Auf den Verpackungen ist genau angegeben, wie sie verwendet werden müssen. In Köderstationen aus Metall, Holz oder Plastik.
Die nicht so einfach von außen zu öffnen sind. Es gibt die kleineren mit kleineren Öffnungen für Mäuse und die etwas größeren für Ratten.
Bei dieser Anwendung kann Dr. Carola Seidel, stellvertretende Leiterin der Informationszentrale gegen Vergiftungen am Universitätsklinikum Bonn, für die vor allem für Ratten geeigneten Gerinnungshemmer bestätigen.
Wenn sie ordnungsgemäß verwendet werden, also so wie der Hersteller das vorstellt, stellen sie überhaupt keine Gefahr für den Menschen dar. Also man kann sie getrost anfassen und auch das Einatmen stellt keine besondere Gefahr dar.
Wer Ratten- oder Mäusegift verwendet, muss darauf hinweisen. Am besten auf einem gelben Hinweisschild. Darauf muss stehen, welches Mittel verwendet wurde und wie man eine Giftnotrufzentrale erreichen kann. Denn im Ernstfall kann geholfen werden, sollten Kinder doch einmal etwas von dem Blutgerinnungsmittel aufgenommen haben. Carola Seidel kann beruhigen.
Das ist aber unserer Beratungserfahrung nach die absolute Ausnahme. Meistens reicht die Menge, die die Kinder probieren, überhaupt nicht dafür aus, eine Blutgerinnungsstörung entstehen zu lassen. Und zudem werden die Kinder sofort mit dem Gegenmittel behandelt, sodass gar nichts passieren kann.
Bei der Bekämpfung von Ratten und Mäusen mit Gift dauert es allerdings einige Tage, bis die Tiere daran sterben. Schafft man es aber trotzdem nicht, die Schädlinge fernzuhalten oder zu töten, dann rät Erik Schmolz vom Umweltbundesamt unbedingt.
Gerade wenn man Ratten hat, die sind nicht einfach zu bekämpfen, sollte man sich möglichst rechtzeitig einen Schädlingsbekämpfer rufen, der das dann professionell angehen kann.
Mäuse und Ratten wirksam bekämpfen, das war der Verbrauchertipp von Annette Eversberg und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de in unserer Mediathek oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Silvia Engels mit den Informationen am Mittag. Bei ihr gibt es dann Reaktionen und Interviews rund um den verschobenen Brexit. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.